Herzlich willkommen zu 7700 Tage mit einem besonderen Intro. Wien bleibt Wien, so heißt das Stück, ein Marsch von Johann Schrammel. Und Sascha Stieler bleibt Sascha Stieler.
Ja.
Er ist an meiner Seite und ich bin euer Antonio Lukaciu. Und wir treffen uns wieder.
Ja, herzlich willkommen.
Zu unserem Podcast hier.
Jawohl.
Und eigentlich updaten wir uns gerade einfach nur, Sascha.
Ja, wir sehen uns seit 5 Minuten. Wir waren einige Tage getrennt voneinander.
Krass.
Passiert nicht oft in unserem Leben. Sogar WhatsApp war mal still für mehrere Stunden.
Ja, auch für Tage
fast. Also wir haben uns, ja, fast für Tage. Also wir haben uns wirklich viel zu erzählen heute, Antonio.
Ja.
Und natürlich, der Wink mit dem Zaunfall, das Intro, ihr habt es gehört. Antonio, du warst eine Woche lang oder 3 Tage lang warst du in Zürich.
Genau, nee, Wien.
Ach, Wien.
Wien.
Du warst in Wien.
Ja, also ein Tag hingefahren mit dem Zug, ein Tag zurück. Das muss man sozusagen rausrechnen und dann war man faktisch so richtig, dass man viel schauen konnte, 3 Tage.
Ja. Hast du mir, das ist die wichtigste Frage gleich am Anfang, hast du mir was mitgebracht?
Nein.
Geschenke?
Nein.
Ich hatte um den Hasen gebeten von Dürer.
Ja, aber der wird nicht ausgestellt zurzeit.
Ja.
Der hängt ja im Albertina.
Ja.
Ein ganz wertvolles Bild von Albrecht Dürer.
Ja.
Ist eins der bekanntesten Museen, auch für Malerei auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Für Hasen, ja.
Ja.
Auf der Welt mit. Und das wird zurzeit nicht ausgestellt. Es gibt immer wieder Bilder, die sind so wertvoll, die müssen immer mal wieder raus aus der Öffentlichkeit gebracht werden, in einen Raum, wo nicht so viel Luftfeuchtigkeit herrscht, wo ein anderes Licht ist.
Ah.
Und deshalb werden die Bilder immer mal wieder abgehängt und bekommen eine Ruhe und dann werden sie wieder ausgestellt.
Wirklich? Aber bei der Mona Lisa?
Die hat ja einen ganz besonderen Raum, glaube ich, oder?
Ach, wirklich?
Also die ist ja sowohl,
der Raum wurde konzipiert für das Bild.
Ich weiß es nicht ganz genau, wie es da ist, da muss ich nochmal nachlesen, aber sicherlich haben die das so gebaut und es ist auch so ein Licht sicherlich, dass das irgendwie besonders geschützt ist.
Ah, okay. Nun gut, aber gut, keine Geschenke, ihr merkt es, ich bin vielleicht ein bisschen enttäuscht.
Ja, wirklich, bringst du jedes Mal Geschenke mit, wenn du irgendwo bist?
Nee, aber ich hatte ja schon danach gefragt.
Hattest du. Ich habe Mozartkugeln mitgebracht.
Nein,
aber ich weiß, dass du die
gut.
nicht isst. Und Wannerwaffeln sind alle gestern im Zug alle geworden.
Ist vollkommen okay. Mozartkugeln wäre ja auch eher Salzburg gewesen.
Stimmt. Naja, obwohl, eigentlich kann man die gar nicht so richtig verorten. Diese gehören eigentlich zu Österreich.
Die gehören dazu und zu Mozart.
Und die haben nichts
zu
mit Mozart zu tun, aber sind sehr, sehr lecker. Ich mag
das.
Magst du die auch?
Ja, doch, so einmal im Jahr kann ich eine Mozartkugel essen. Es ist auch lustig, ne, dass manche Regionen dann plötzlich sowas als Sehenswürdigkeit benennen, was es eigentlich gar nicht gibt. Zum Beispiel die Drachenhöhle in Syrau. Das gibt's ja relativ oft. Ne?
Und da haben nie Drachen drin gelebt, das meinst du damit?
Genau, also es wird ja Werbung gemacht.
So.
Genau, es wird Werbung gemacht mit der Drachenhöhle, aber da hat nie ein Drache drin gelebt.
Ja? Ich wusste gar nicht, dass es Drachen gibt oder gab.
Doch, na klar.
Okay, gut.
Ja, die haben Feuer gespeit.
Gespeit.
Haben so Burgen angegriffen, deshalb gibt es heute wenige Burgen. Und viele Burgen sind ja eingefallen, das siehst du ja, und das ist von den Drachenangriffen.
Okay.
Damals. Ist noch gar nicht so lange her.
Nee?
Und die haben sich dann praktisch zurückgezogen in Syrau in die Höhle.
Mhm.
Und dort waren die drin. Und man kann das jetzt heutzutage besichtigen, wie die Drachen in der Höhle gelebt haben.
Aber sind die Ausgänge und Eingänge nicht sehr, sehr schmal und klein bei solchen Höhlen?
Ja, die konnten sich
klein machen.
Also kleiner machen. Sie sind als kleine Drachen raus und Großdrache. Als Großdrache sind die dann auf der Welt gewesen, aber später erst. Nach der Höhle.
Okay.
Antonio, gut. Wir haben jetzt schon.
Warst du gerade in der Drachenhöhle in Syrau?
Nee, aber war ich natürlich. Natürlich als Halbvogtländer sozusagen. Ja?
Also für alle, die es nicht wissen, die Drachenhöhle in Syrau, das liegt direkt neben der Vogtlandmetropole Plauen.
Ja.
Ich war einmal da, glaube ich, als 8-Jähriger und habe keine Erinnerungen daran.
Ja, ich war erst vor
das
ein, zwei Jahren
aus.
Dort. Ja, ich war auch erst vor 1-2 Jahren dort und ich musste nur gerade dran denken, weil auch Mozartkugeln, ne, ist ja auch was, womit geworben wird, womit Mozart wahrscheinlich gar nichts zu tun hatte.
Aber das ist ja so eine Höhle, wo so Tropfsteine sind und sowas.
Genau.
Bist du so ein Steinstyp?
Nee.
Ich nämlich auch nicht. Ich war nämlich im Naturhistorischen Museum, in Wien zum Beispiel.
Ja.
Und die ganzen Räume sind, also die ersten kompletten Räume, ist ein unglaublich tolles Gebäude erstmal.
Ja,
es ist, also generell muss man sagen, Museen können die Leute in Wien.
Das stimmt. Müssen wir auch gleich noch drüber sprechen.
Und super freundlich alles.
Ja.
Also ein unglaublich tolles Klima überall.
Ja.
Ganz zuvorkommt. Mhm. Wenn du da plötzlich einen Euro-Schein nicht hast zur Hand für den Kleiderspind, kommt sofort jemand und bringt dir das. Und also ganz, ganz zuvorkommende Leute. Ganz nett.
Ja.
Ganz, ganz schön.
Oh.
Und das war toll. Aber um nochmal auf das Thema Steine zurückzukommen, beim Naturhistorischen historischen Museum, so heißt es, glaube ich,
ja.
Die ersten Räume sind komplett nur mit Steinen voll.
Oh.
Und ich weiß nicht,
das ist ein schlechter
schon,
Stadt.
Das ist ein schlechter sieht schon Stadt. Toll aus.
Aber ein schlechter Stadt.
Aber ich kann damit überhaupt nichts
sehr
anfangen.
Sehr schlechter Stadt fürs Museum.
Ne? Ja, aber es ist ganz, ganz toll gemacht.
Ja.
Aber das ist auch in dieser ja. Tropfsteinhöhle sind dann halt ja. so Tropfsteindinger. Das macht aber nicht so viel mit mir.
Nee, macht auch nicht so viel mit mir. Wobei bei Steinen, gut, dass wir dieses Thema endlich mal besprechen.
Mal
genau, weil ja. es liegt mir schon lange auf der Seele.
Ja, mir stößt gerade richtig
bei,
auf.
Bei Steinen sind es zweierlei Dimensionen mhm. in mir. Die erste Dimension ist die beschriebene des Museums. Dieses, oh, langweilig, ja gut, halt Stein. Wenn ich aber zum Beispiel am Meer langlaufe, trage ich immer jede Sekunde die Hoffnung mit mir, einen Stein zu finden, der von besonderem Wert ist. Kennst aber du das Gefühl?
Nein.
Dass man dann am Strand langläuft und denkt, vielleicht finde ich heute zum Beispiel einen Bernstein. Oder
ich könnte sie gar nicht auseinanderhalten. Ich könnte auseinanderhalten schwarzer Stein,
ja.
weißer Stein,
ja.
durchsichtiger Stein. Ah, es war doch eine Glasscherbe.
Ja, aber dass du was findest, vielleicht was von besonderem Wert ist. Weißt du, was ich meine?
100-Euro-Stein.
Dann sehe ich das mit den Steinen was anders. Aber jetzt so in ein Museum gehen, um so Steine anzugucken, bin ich auch nicht. Aber in das Thema kann man eintauchen.
Aber ich weiß noch, damals früher in der Schulzeit gab es manchmal auch so Leute, die hatten dann so Katzengold oder so ein ja. Kram als Stein.
Ja.
In Schneckengrün oder sowas gab es ja. so diesen irgendeinen Felsen oder irgend sowas.
Ja.
Und dann, da war da besonders halt, da konnte man hoch. Und ja. dann gab es da irgendwie auch Katzengold. Keine Ahnung, was das eigentlich ist, aber es hat ja. nichts mit mir gemacht.
Ja. Nee,
weißt auch nicht. Also ich würde auch nicht in Gold investieren.
Nee.
Also habe ich gar keine Verbindung dazu. Haben wir erstens ja. zu wenig Geld, dass ja. das irgendwie sinnvoll wäre. Was würde man bekommen, wenn man für sein Klavier verkaufen würde und dann Gold anlegen würde?
Oh, nee, noch nicht mal ein Barren.
Ja, dann ein Barren.
Noch,
weißt du,
noch nicht mal ein Barren.
Dann krieg ich nicht mal eine Tonne Gold dafür.
Nein, aber du kannst halt die Barren kaufen. Da war mal, so für 25.000 Euro zum Beispiel, kannst du so einen Barren kaufen. Vielleicht ist es gerade auch für 30.000, keine Ahnung.
Wirklich?
Genau, kriegst du einen Barren Gold, na klar. Kannst du einen Barren Gold kaufen. Klar, aber unser Klavier ist nicht so viel wert wie ein Barren Gold.
Ja, aber das zeigt schon für mich,
ja.
Also ich kann der Sache überhaupt nichts nachgewinnen. Ich würde auch mein ganzes Geld lieber in Kaffee Melange stecken,
ja.
als zu sagen, ich spare das und habe dann später irgendwie 5.000 Euro mehr. Ich habe mal so ein Finanzguru-Video gesehen
ja.
und dann erzählte so ein Typ, ja, stellen Sie sich vor, Sie würden alles Geld sparen, was Sie immer für einen Kaffee ausgeben, wenn Sie irgendwo unterwegs sind und kaufen dann so einen Kaffee
ja,
und
ja.
so. Und dann haben Sie am Ende des Lebens irgendwie, keine Ahnung, dafür dann irgendwie 2.000 Kaffee weniger getrunken, machen Sie sich den Kaffee zu Hause und sowas.
Ja.
Dann dachte ich nur so, das ist die dümmste Idee, die ich je gehört habe.
Ja.
Weil.
Du könntest dir aus Toilettenpapier sparen, sind auch 6 Euro die Woche.
Keine Ahnung, aber das hat doch was damit zu tun, wie schön das Leben wird.
Ja, klar.
Und dann lieber zu sagen, aber das ist auch so typisch deutsch, dann zu sagen, nee, da spare ich dann lieber beim Kaffee. Das ist wirklich unglaublich.
Aber Antonio, ich muss lachen, weil wir haben uns wirklich lange nicht gesehen. Das Erste, über was wir reden, sind eigentlich Steine. Ganz klar.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, trotzdem interessant. Also mir ist aufgefallen in diesen Räumen,
ja.
dass wir alle sehr unterschiedlich sind.
Ja.
Also wir Menschen
Leute,
sind unglaublich unterschiedlich.
Es gibt Leute, die sich
drehen komplett durch, ihr ganzes
Steine?
Leben lang nur Steine.
Okay, krass.
Die sortieren Steine.
Ja.
Was hast du gemacht? Ich bin Vulkanologe.
Okay.
Zum Beispiel,
ja.
das ist
ja, ja.
Also ein Beruf.
Ja.
Noch krasser als Geologe wahrscheinlich.
Ja.
Ich bin Vulkanologe. Ist das die richtige Bezeichnung
dafür?
Habe ich mir gerade ausgedacht, aber es gibt es bestimmt.
Du bist doch der Vulkanologe.
Ich bin Fachmann für Säbelzahntiger, aber nur zwischen den Jahren, zwischen der dritten Eiszeit vor
Na klar.
der zweiten Eiszeit, also durch zwei.
So ja, Antonio, jetzt bin ich aber interessiert hier, wie es in Wien war. Jetzt haben wir groß über Steine geredet. Du warst in Museen.
Ja, die ganze Zeit. Überall.
Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, man hat nicht alles geschafft, was man schaffen wollte.
Ja.
Dafür bräuchte man eigentlich wahrscheinlich 2-3 Wochen.
Mindestens.
Ja, ne? Weil es einfach krass ist. Ich finde auch, wenn man in Wien ist, gehört dazu ein Burgtheaterbesuch.
Ja, war der?
Nee,
nicht, so.
Keine Zeit gehabt.
Gut, wie du es gesagt
nee,
hast.
Aber das kommt als nächstes Mal dran.
Ja.
Dann einmal in die Oper.
Ja.
Wojciech wurde gespielt.
Ja.
Ich glaube, ja. von Alban Berg ist das eine Oper.
Ja, ja.
Aber da habe ich mal geguckt, erste Kategorie 220 Euro.
Ja, ist toll. Ja.
Und alles ausverkauft gewesen.
Ja.
War Wahnsinn. Es gab noch ein paar Stehplätze, so 3
ja.
oder 2.
Ja.
Und solche Orte gehören auch mit dazu. Dann, dass man sagt, man geht in die Oper, man geht ins Konzerthaus.
Ja.
Man geht auf jeden Fall ins Burgtheater noch.
Mhm.
Ja, und einfach ganz viele Sachen noch, die man so nicht schafft. Also,
ja, Wien, aber was hast du geschafft?
Ach, das ist, Prater war ich, ja. Naturhistorisches Museum, Stadtgeschichtliches Museum, Museum Schön, Schloss Schönbrunn,
ja.
In den Irrgärten.
Wie ging's dir im Schloss? Dachtest du?
Ist nicht so mein Ding.
Hast du dich zu Hause
gefühlt? Ich find's cool, aber ja. Nee, gar nicht.
Nee.
So. Und es ist interessant, mal auch den Tagesablauf dieser Menschen zu sehen, wie die gelebt haben, also okay. Auch wie Kinder gelebt haben und welchen strammen Tageslauf sie hatten. Ah. So, ne? Und dann merkst du so, und dann wurden auch so Bilder sozusagen gegenübergestellt, wie Menschen im Adel lebten, in ja. So einer Situation, zum Beispiel jetzt am Nachmittag 14 Uhr, und dann Leute, die eben Bürger waren oder einfach ganz ja. Normale Bauern waren. Und ich finde, egal in welcher Rolle man war, man ja. War unfrei.
Ja.
Wenn ich mir die Klamotten angucke,
ja. Wie
die gelebt haben und auch wie das alles gerochen haben muss damals.
Ja.
Und dann, früher war es ja so, dass die Leute, das war ja auch in Leipzig so, um Leipzig herum gab es ja ganz, ganz viele kleine Schlösschen. Mhm. Also wie das Gohlitzer Schlösschen hier in Leipzig gibt,
ja. Gab
es ganz, ganz, ganz viele davon. Mhm. Weil die Leute, die ein bisschen Kohle hatten oder der Adel damals, die sind halt raus aus der Stadt im Sommer.
Ja.
Weil da war es unaushaltbar. Mhm. Wien muss im Sommer crazy gewesen sein.
Vom Geruch?
Vom Geruch und wie beengt man gelebt hat.
Ja, ja.
Und
ja. Wie
heiß das dann da war. Ja. Also die Dachböden, so wie wir sie heutzutage kennen, wurden ja teilweise damals noch unterteilt.
Mhm.
Das heißt, man hat da 3 Stockwerke aus den Dachböden manchmal draus gemacht.
Ja.
Und man hat so gelebt, dass man sich die Zimmer, gerade wenn man oben gelebt hat und sehr wenig Geld hatte,
ja. Hatte
man sich die Zimmer für einen Tag geteilt. Das heißt, es gab dann Jobs, die von der und der Uhrzeit gearbeitet haben. Die sind dann zum Beispiel von 8 bis 16 Uhr ins Zimmer und haben dann da geschlafen.
Ja.
Und danach kam dann der Nächste, mit dem man sich dieses eine Zimmer geteilt hat.
Ja.
Und schlief dann in deinem oder in dem jeweiligen Bett weiter. Und so unterschiedlich war das Leben. Es war schon hart. Und,
mhm. Und
das ist schon echt erstaunlich, das zu sehen, was das macht. Und es gab wirklich spannende Straßenzüge, wo man teilweise, die waren so bebaut, dass man von Dachboden, zum nächsten Dachboden gehen konnte, sodass man von der äußeren Wiener Stadt,
ja. Stadt
teilweise bis zur nächsten Grenze laufen konnte, durch alle Dachböden durch.
Klug. Ja.
Klug, aber überleg mal, wie beengt das teilweise
ja,
war.
Ja, na klar.
Und Leute, uns geht's verdammt gut heutzutage. Es
ja. Ist
total romantisierend, das anzuschauen. Ich war auch im Café Chavelka, das ist ein ganz berühmtes Café, was es seit 1911 gibt, die ja. Auch eine ganz eigene Kaffeemischung machen, seit 1911, den Café Melange. Café Melange ist ja der Unterschied zu unserem Kaffee da, dass die Bohne noch mit gezuckert wird und dann geröstet wird. Das hat so einen ja. Ganz besonderen Geschmack und ich glaube, der Kaffee wird auch verlängert mit ein bisschen Wasser.
Ja.
Und hat einen anderen Geschmack, als wir den eben kennen.
So, ja, ja.
Ne? Als Espresso-Trinker erstmal gewöhnungsbedürftig, aber super lecker.
Ja.
Kann man wirklich jeden Tag trinken. Aber dieses Kaffee, das gibt es seit 1911 in diesem Zustand.
Okay, wow.
Sieht doch genau ja. So aus und ja. Wird auch noch von der Familie weitergeführt. Und das ist krass, da drin zu sitzen. Und du denkst so, auch keine Musik, keine Beschallung, einfach so wirklich, es hat genau das Feeling wie 1911. Du stehst auch an, du kommst da nicht einfach so rein, du stehst dafür an. Und solche Situationen, das hat man irgendwie selten, wenn man sagt, man fährt nach Berlin oder so. Man gibt es klar, dann guckst du dir die Mauer an und sowas. Es gibt auch sicherlich auch noch ein paar Orte, wo du das fühlen kannst, wie es vor 30, 40 Jahren war.
Ja.
Aber Wien hat nochmal einen ganz besonderen Flair. Man macht in manchen Ecken eine richtig krasse Zeitreise mit. Man ja. Ist plötzlich 100 Jahre zurückversetzt.
Du warst auch im Musikinstrumentenmuseum?
Ja, tolles Museum.
Nicht Musikinstrument, Haus der Musik, so heißt das.
Ja,
das tolles Museum.
Ganz, ganz tolles Museum.
Ja.
Lustigerweise steht sogar ein Klavier aus Plauen da.
Guck.
Von der Firma Vogel und Sohn oder so heißt
ja.
die, glaube ich.
Ja.
Gleich neben dem neben dem Themenpunkt Gustav Mahler.
Ja.
Ich glaube, es war sogar sein Klavier.
Okay.
Also,
was mir in Erinnerung geblieben ist von diesem Museum, war die Stadtkarte, wo Beethoven überall gewohnt
ja.
hat. Der ist irgendwie 57 Mal in 25 Jahren umgezogen. Also der hat es nicht länger als ein halbes Jahr im Durchschnitt irgendwo ausgehalten.
Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass er einfach sehr, sehr zeitig gemerkt hat, dass er Probleme hat mit den Ohren.
Ja.
Und relativ zeitig die Diagnose auch bekommen hat, dass er ja gehörlos werden wird,
ja,
und taub werden wird.
Ist dann
wird
durchgedreht.
Und ich glaube, es war hart mit dem zusammen irgendwie ein Haus zu teilen.
Ja, nee, weil das war,
der war da gibt es wirklich
so eine Karte und da kann man sich angucken, wo wohnt Beethoven und dann blinkt ganz Wien.
Ja, ja, der ist alle halbe Jahre umgezogen,
ja,
und hatte auch teilweise dann irgendwann gar nicht mehr ausgepackt. Also er hatte seine Flügel, er hatte glaube ich zwei Flügel.
Ja.
Nicht so wie heutzutage die Flügel, aber die Klaviere eben gar nicht mehr mit den Beinen angeschraubt, sondern die lagen schon auf dem Boden. Hat vielleicht auch was mit der Vibration zu tun, dass er dann die Vibration spürte, aber es muss ein Freak gewesen sein. Ein sehr, sehr, sehr spezieller Charakter. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ist das unglaublich, was da alles in Wien so vonstatten gegangen ist, in einer gewissen Zeit. Also da, die Wiener Klassik natürlich,
ja, ja, ja.
Von über Mozart,
ja,
und Beethoven und Haydn und dann plötzlich
Schubert.
Kommt dann Schubert danach, dann Brahms,
ja,
dann Gustav Mahler, Arnold, ja, Schönberg, Alban Berg, also daneben Sigmund Freud, Wittgenstein.
Ja.
Es ist unfassbar, das war das Zentrum für viele Zeiten, was man auch nicht, was einfach wirklich krass ist. Und Mozart sagte selbst, diese durchmischte Stadt, die ist perfekt, das perfekte Publikum für mich. Und das kommt so durch. Und wie diese Mischung aus krassem Bürgertum, aber trotzdem den Katholizismus, der ganz groß gefeiert wird, der ganz wichtig ist in dieser Stadt, der auch ganz prägend war für die Stadt, und der Adel.
Ja.
Maria Theresia, die irgendwie 40 Jahre da regiert hat, die dann ihre ganzen Kinder und 14 Kinder hatte sie, glaube ich,
okay,
Lieblingstochter, die dann irgendein Palais bekommt und also diese Geschichten drumherum, es ist eine wirklich atemberaubende Stadt.
Ja, ich merke schon, du bist geil, ganz eine, begeistert.
Ich bin, ja, ja, ich bin schon immer pro Wien gewesen. Es ist schon bestimmt das 7. Mal, dass ich schon in Wien war,
aber
es war nie so viel Zeit. Ich bin immer mal beim Gig immer mal reingefahren, geguckt und und war auch mal früher als Kind als Touri da.
Ja.
Aber ich könnte immer wieder hin. Es ist einfach eine geile Stadt.
Aber es zeigt ja, dass wie auch Musik ein bisschen funktioniert, nicht wahr? Nämlich durch diese Metropolen. Ne? Das muss man sagen. Und es gab ja nun auch verschiedene und das war auch nicht immer nur Wien. Aber man kann sehen, Konkurrenz belebt das Geschäft.
Definitiv.
Nicht wahr? Also das ist kein Zufall, dass diese Leute alle dann zu dieser Zeit in Wien gelebt haben. Ne?
Es wurde ja kurzzeitig versucht, über Napoleons Verwandten Beethoven nach Kassel zu holen. Und wenn das geklappt hätte, wäre es die Kasseler Klassik wahrscheinlich gewesen. Ist auch ein krasses.
Klingt wie so Gericht.
Ja, lecker. Ja. Aber daraufhin hat dann eben in Wien haben sich dann Leute zusammengetan und haben gesagt, ey, die müssen wir hier halten und haben Kohle zusammen rangebracht und rangeschafft und hat richtig gut verdient dann.
Ja.
Und ist dann dadurch auch in Wien mitgeblieben. Es hat auch was damit zu tun, dass dann halt Kohle und auch der Adel das wollte und brauchte vor Ort, die Habsburger. Und es ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass, dass Platz ist für Künstler. Und auch in der Malerei ist ja Wien eine ganz wichtige Stadt gewesen. Von ganz vielen, die man heutzutage kennt. Nicht alle liebt man, aber Gustav Klimt zum Beispiel ist ein Name. Oder wer war denn noch? Schielke, glaube ich, so. Das sind zum Beispiel Leute, die ganz maßgeblich waren. Und die haben halt auch immer in Buden gewohnt, wo es billig war.
Ja.
Es war wichtig, wie früher Plagwitz für uns das Studio.
Ja, ja.
Man braucht billige Buden, damit Künstler kommen und erstmal was machen.
Ja.
So, und dass die Zeit haben und nicht erstmal gleich auf die Kohle gucken müssen, sondern erstmal was entwickeln. So.
Wohl wahr, ja.
Beethoven hat so, glaube ich, erst mit so 30 sich richtig aus der Deckung gewagt.
Mhm.
Spätzünder. Ungewöhnlich. Obwohl er, ja, wirklich krass, manche, nicht vergleichbar mit Mozart so, aber er hat dann mit Ende 20 oder so gesagt, so jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich ernsthaft was verändern kann in meiner Musik und der Kunst sozusagen, in der Kunstart.
Wir können ja anbieten, Antonio, wir spielen im September, glaube ich, in Wien, dass wir noch einen Tag länger bleiben und man kann eine Stadtführung bei dir jetzt buchen.
Dann
erzählst du voller Leidenschaft.
Ja, auch allein diese Herzlichkeit, auch dieser Service, so dass du da, es gibt so tolle Cafés und Restaurants und du hast einfach das Gefühl von, wow, ist cool hier zu sein. Es macht richtig Spaß so und wird nicht kommst nicht rein und wirst so, ey, Platz da, oder jetzt, wir haben sie reserviert? Nee, ja, nicht. So, sondern es ist immer irgendwie, es ist ein,
der Wiener ist höflich.
Na, nicht nur, es ist irgendwie ein schönes Miteinander. Es
ja.
Ist, irgendwie echt voll cool.
Schön, ja.
Ist das so? Ja. Es gibt ja schon auch Orte bei uns in Deutschland, da geht es ja ein bisschen schroffer zu.
Na klar.
Also, da, also wenn wir nach Blauenzwickau kommen, es ist schon erstmal ein bisschen schroffer. Als
ja, aber ich liebe das ja auch, weil es ist ja beides.
Ja,
also
ja.
Es ist ja schroff und Liebe zugleich.
Ja.
Sozusagen. Und manchmal wechselt das innerhalb von wenigen Minuten. Das mag ich ja an den Regionen so, dass sie emotional sind. Und so ist das Publikum, also so nehme ich das Publikum hier auch wahr, sehr emotional. Ne? Also, weil es ist so, keiner lässt sich da irgendwie verarschen, sondern es ist auch schnell mal emotional scheiße. Und es kann aber auch emotional zu sehr viel Liebe führen. Und das ist was, das beobachtet man ja in Regionen, wo es auch Leuten nicht, also wo nicht immer alle alles haben.
Ja.
So, ne? Und wo auch dieses Konzert einen Stellenwert hat. Das ist ja schon eine Erkenntnis als Musiker, dass manchmal, wenn wir irgendwo gespielt haben, wo du das Gefühl hattest, da kommen wir an wie so ein teures Dessert, ne? Wie so die Dessertkätzchen werden wir da präsentiert. Ja, hier. So, und nichts dagegen, dass das auch sicherlich schöne Konzerte waren, aber die Emotion, die das Publikum uns entgegengebracht hat, war deutlich weniger, ne? Weil die haben gesagt, naja, hier, wurde halt das Dessert gegessen, ne? Aber diese Emotionalität, die da manchmal entsteht, oder diesen Stellenwert, was dann manchmal auch noch Musik auslöst, ne? Oder welchen Stellenwert das hat, dass man sagt, man hat das erlebt. Also man ist in dieses Gefühl eingetaucht, das ist ja dann oftmals ein bisschen höher.
Ich finde es, was ich ganz besonders an Wien spannend finde, ist die Leute zu beobachten.
Ja.
Und wie die sich kleiden und wie die sich geben. Zum Beispiel im Café Pückerl, das ist ein toller Ort.
Ja.
Und war da schon 2-3 Mal und es ist immer spannend reinzukommen, es ist immer voll. Und du siehst aber ganz viele Wiener.
Ja.
Ganz viel Ältere auch, die sich da treffen, auch nur auf einen kurzen Melange.
Ja.
Und dann erzählen sie darüber, dass sie das E-Bike, das haben sie jetzt nicht mehr und das haben sie verschenkt an die Tochter.
Ja.
Ich kann das gar nicht richtig nachmachen, egal. Und dann sitzt daneben noch der ältere Herr mit der roten Brille und dem Anzug und liest alle Zeitungen nacheinander. Und wir hatten nicht reserviert und es gab noch einen Tisch und dann sagten sie, ja, aber wir waren 14 Uhr da und der war aber nur bis 17.30 Uhr frei. Und dann fragten die wirklich, ob wir das schaffen bis dahin. Für uns undenkbar. Aber für viele so klar, weil die sitzen wirklich da 2-3 Stunden.
Ja, 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 ja.
Und trinken eine Melange.
Ja.
Und dann lese Zeitung und dann ist es wirklich perfekt. Ja.
Aber das ist halt, ich meine, das ist auch das, was natürlich dort gepflegt wird, diese gesellige Kultur, will ich das mal nennen.
Ja.
Ne? Weil, ich meine, klar, es ist natürlich genau die richtige Beobachtung. Leute sitzen da, du kannst auch zu Hause Zeitung lesen, ne? Das geht ja auch.
Ja.
So. Aber es hat natürlich was ganz anderes, wenn du unter Leuten bist.
Ja.
Und gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, wo sozusagen Digitalisierung viel mehr voranschreitet und gerade in ländlichen Regionen der einzige Gasthof schließt oder schließen muss, ne? Bricht ja damit diese gesellschaftliche Instanz weg, wo du sagst, da triffst du dich einfach, ne? Und da lässt du vielleicht auch mal, was weiß ich, in deiner Runde deinen Frust raus oder deine Liebe, whatever. Aber da kommen die Leute zusammen.
Ja.
Ne? Und das ersetzen nicht digitale Räume.
Ja.
So, und deshalb großes Pro für Wien und für diese Cafés. Natürlich ist es in der Großstadt was anderes, ne? Ist beinahe wichtiger, dass es das auch in der Kleinstadt oder auf dem Dorf gibt.
Ja, es muss eigentlich an jeder Ecke so einen Treffpunkt geben.
Ja.
Früher war das ja in Ostzeiten in den Betrieben so. Dann hatten die Ausflüge und dann hat man sich danach noch getroffen.
Vor allem sehen wir jetzt, wenn wir durch die Ortschaften fahren, ne? Überall sind die Cafés und Restaurants, viele davon sind nur geschlossen.
Ja.
Ja.
Und das sind ganz wichtige Orte, wo man sich trifft und Gemeinschaft hat.
Ja.
Und das hat was mit Kultur zu tun.
Mhm.
Und wenn das ausstirbt, dann trifft man sich nicht mehr.
Ja.
Und dann, wenn sich jeder selber die Kaffeemaschine kauft, dann gibt es halt auch gar keinen Anlass mehr, um sich zu treffen bei seinem Kaffee um die Ecke. So.
Heute geht es viel um Kaffee.
Schrecklich.
Kauft euch keine Kaffeemaschine.
Nein, ich appelliere einfach nur an dieses gemeinschaftliche Ding, was man da so trifft. Das ist einfach so fantastisch. Und ich gehe ganz häufig irgendwie, lauf extra Meter noch, um Kaffee zu trinken.
Manchmal begleite ich dich dabei und denk, mein Gott.
Ja, aber ich kenne die dann Meter auch alle, die dann den Kaffee ausschenken und mach mit denen schwarz und frag, wie es geht und was los ist. Und ich finde das ganz, ganz wichtig.
Ich weiß. So. Ich kann dich dabei beobachten. Ja. Aber Antonio, jetzt kommen wir mal, also du warst in Wien, nächste Woche,
wie
also
denn bei
diese,
dir?
Diese Woche, ganz kurz, diese Danke. Woche sind wir nämlich wieder unterwegs und auf der Landkarte steht nicht Wien, sondern wir sind in Halle, wir sind in Frankfurt am Main, in Erlangen und Potsdam. Ein perfektes Routing,
ja.
einmal im Kreis. Ja, und da freue ich mich drauf. Ab Mittwoch sind wir wieder unterwegs und kommen zu euch.
Halle schon lange ausverkauft.
Ja.
Potsdam wird eng.
Ja.
Wird schön
Potsdam
voll.
Potsdam gibt es noch Resttickets, genau.
Potsdam und Halle ist auch Gaga dabei, da freue ich mich drauf.
Genau.
Ja. Und Frankfurt und Erlangen.
Sind wir, also Erlangen waren wir noch nie.
Nee, war ich auch noch, ich war glaube ich noch nie in Erlangen.
Also ich war einmal dort, aber nicht zusammen. Also wir waren nicht zusammen dort.
Wie ist die Stadt so?
Keine Ahnung. Okay. Ich bin da hingefahren, habe gespielt und bin wieder weggefahren. Ja. Voll.
Ist ja in dem Nürnberger Raum, glaube ich, ne?
Ja.
Ja.
So, ich habe keine Ahnung, aber der Club ist sehr, sehr schön.
Ah.
Ja. Ist ein berühmter Club.
Ja, freue ich mich drauf.
Ja.
Freue ich mich Eberg, drauf.
Frankfurt sind wir eigentlich so gefühlt das zweite Mal. Wir waren letztes Jahr dort.
Ja.
War auch sehr schön.
War das schon letztes Jahr?
Das war letztes Jahr.
Krass, wie die Zeit, also ja.
Ja.
Und, ja. Ja, und die Woche drauf sind wir dann auch wieder irgendwie unterwegs.
In Münster, ne? Bottrop und Friedrichsroda.
Friedrichroda?
Friedrichroda.
Nicht noch irgendwo anders?
Nee.
Okay.
Münster, Bottrop, Friedrichroda.
Auch eine wilde Mischung.
Ist geil.
Münster haben wir noch nie gespielt?
Nee, Bottrop auch nicht. Auch
nee, ich glaube mal ganz früher bei so einem Wohnmobilkonzert oder Wohnzimmerkonzert.
Oh ja,
ganz
doch, vor ja, über 10 ich erinnere mich. So. Ja. Da haben geil. Wir in dem Wohnzimmer gespielt.
Ist doch eine geile Mischung auch,
ist eine
oder?
Gute Mischung. Ist wirklich, ich freue mich drauf.
Großartig.
So. Ich freue mich drauf. Jetzt geht's wieder los, Antonio.
Ja. Ich hab auch auf jeden Fall gemerkt, also wenn ich unterwegs bin, umso mehr ich unterwegs bin, umso mehr habe ich Fernweh.
Ja.
Ich liebe es, unterwegs zu sein.
Ja, es ist wie vieles im Leben, finde ich. Es braucht die Balance. Also bei mir geht's so.
Also ich habe in den Kalender geguckt und habe gedacht, cool, ich bin wieder zum Glück wieder unterwegs.
ja. Nee, ich finde, bei mir ist es oft so, wenn ich es dann länger nicht war, also was jetzt bei uns der Fall war, wir waren jetzt, glaube ich, 2-3 Wochen auf jeden Fall nicht unterwegs, wirklich, dann freue ich mich auch wieder drauf. Mir geht's aber auch so beim Unterwegssein, dass nach ein paar Tagen denke ich dann auch, jetzt ist wieder eine Pause. Wir legen das uns ja gut, ne? Es ist ja immer so, wir sind ja immer so 3-4 Tage. Ich vermisse dann auch zu Hause, ich vermisse die Familie. Das ist dann für mich auch, das reicht dann auch für mich. Dann will ich wieder zu Hause sein.
Ja, ich bin wahnsinnig gerne unterwegs und der April ist wirklich so geplant, dass ich fast nicht zu Hause bin, weil wenn wir wiederkommen,
klug,
geht's für mich nach Italien. Das wird unglaublich.
Aber Antonio.
Das wird unglaublich. Ich weiß aber jetzt noch gar nichts von dir. Ich weiß, das ist sehr, also das war jetzt schon sehr, wie soll ich sagen, von meiner Seite aus sehr überfordernd. Oder wie soll ich sagen, es war sehr viel Antonio jetzt.
Ja.
Und ich stelle mich unglaublich gerne zurück, weil ich habe dir das erzählt, weil ich weiß, du findest die Stadt auch toll. Und
das ist
sicherlich auch interessant
Wien
für euch.
Toll.
Aber eigentlich interessiert mich wirklich sehr, wie war deine Woche?
Du, Antonio.
Wie war das so, dass ich dir nicht die ganze Zeit geschrieben habe? Schön, oder?
Na, ich musste mich erstmal dran gewöhnen. Das ist ja dann plötzlich so von 100 auf 0.
Ja.
Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Dass nicht die ganze Zeit, ich bin dann auch so ein bisschen hibbelig.
Ja?
Ja, klar, schon ein bisschen. Bin schon, denk dann schon, so ein bisschen was machen. Weißt du, was ich meine? Das denke ich schon immer. Nee, aber natürlich, bei uns war auch, es waren Osterferien und es war Familienzeit.
Das ist auch gut.
Oma, Opa, wir waren viel im Garten natürlich.
Klar. Ja,
der Garten glänzt wieder. Und so Kleinigkeiten.
Ja.
Und ich habe festgestellt, das Leben hat dann viel mit Räumen zu tun.
Ja.
Ne, man räumt hin, dann räumt man wieder weg, dann räumt man auf und dann räumt man von dem einen zum anderen und von dem anderen wieder ins eine. Und manchmal ist auch Räumen nur zwischen Treppen. Man sagt, es muss noch was hoch. Und dann denkt man oben, wenn man oben ist, denkt man, das könnte ich noch runterräumen. Und manchmal, es ist mir so aufgefallen, dachte ich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber achtet mal drauf, man räumt viel. Wenn man die Frage am Ende des Lebens ist wahrscheinlich, wie viel hast du geräumt?
Das auf jeden Fall, und mir fällt auf jeden Fall auf, umso älter ich werde, umso weniger will ich haben.
Klar.
Ich finde, für mich selber schafft es eine Klarheit, wenn es ganz wenig gibt, was einen ablenkt.
Ja.
Also das beruhigt mich, wenn man nicht so viel räumen muss. Aber es ist schön, wenn dann die Ordnung da ist. Dann ist irgendwie auch eine innerliche Ruhe da.
Ja, klar.
Weiß nicht, wie es dir geht. Man geht anders ins Bett.
Wenn geräumt ist?
Ja. Also bist du auch so ein Typ, der abends lieber noch die Küche macht, als dass du dann früh
denkst. Ja, absolut. Ja, absolut.
Ich auch.
Es muss fertig geräumt sein.
Also es geht nicht immer. Es gibt auch Tage, wo das mal nicht klappt.
Ja.
Aber es macht mich unruhig.
Ja.
Zu wissen, dass man früh aufsteht und dann muss man erstmal diese Küche machen.
Ja, nein.
Schön, wenn die fertig ist.
Ja,
oder?
Das Tagwerk muss verrichtet sein. Absolut. Nee, also deshalb, es war auf eine schöne Art und Weise unspektakulär.
Ah, sehr gut.
Also so
deshalb, hast du was gelesen?
Nö. Nee. Habe ich was gelesen?
Hast du das Finanzbuch schon durchgelesen?
Ja, klar, locker. Klar.
Ich liebe dich.
Kann ich empfehlen.
Ich liebe dich.
Das lese ich. Sowas lese ich. Das kann ich empfehlen, das Buch. Das heißt Finanzen ganz einfach. Es war lange Zeit Spiegel-Bestseller. Von Finanztipp, von dem Chefredakteur von Finanztipp geschrieben. Großer Buchtipp. Und das Grundprinzip ist, du kannst deine Finanzen selbst regeln und es ist allumfassend. Also es geht natürlich auch groß um dieses Thema Altersvorsorge, aber es geht auch um das Thema Versicherung in all seiner Form und natürlich auch mal um Geldanlagen, Immobilien, all das. Und ich sage das nicht, weil ich das selber alles mache, aber weil man ja in der Lebensphase, wo wir sind, ist man ja sozusagen mittendrin im Hurricane. Ne? Also man ist in der Mitte des Lebens, ist man angekommen. Ne? Und bei den großen Fragen. Und man erlebt Paare und oder Leute, die haben nun ein Haus gekauft und die anderen haben, was weiß ich, vermieten ein Haus und die anderen Künstler sagen, ach scheiße, ich kann die Miete nicht zahlen. Wir kennen ja alles. So, also vom Schloss zum, ich weiß nicht, wie ich es morgen mache. So, wie ich es morgen mache. Und wir haben zu all diesen Menschen ja Kontakte. So, und kriegen das mit. Und was es im eigenen Hirn macht, ist ja die Frage, wie will ich leben und wie kann ich überhaupt leben?
Das ist so großartig. Ich habe ein großartiges Thema.
Ja, das triggert
mich sofort.
Wie war
deine Woche?
Ja, nein. Und das Schöne ist bei diesem Buch, finde ich, dass es auf eine ganz schnelle Art und Weise den eigenen Kopf aufräumt. Es räumt. Also aber das Buch räumt. Nicht du selber musst räumen, ne? Sondern das Buch räumt. Und zum Beispiel diese Frage, die man dann manchmal ja mit sich rumdreht, dieses, ja, also ist jetzt die Immobilie leistbar oder nicht? Oder ist das überhaupt ein Traum? Weißt du, was ich meine? Also das sind ja auch so essentielle Fragen, die man sich erstmal beantworten muss. Und das muss man jetzt nicht an der Immobilie festmachen. Es kann auch ganz profane Dinge sein, ne? Dass man gehört hat, ah, die investieren in ETFs und der Versicherungsvertreter hat wieder das erzählt. Und es sind viele Sachen, wo man denkt, wo man so Halbwissen in sich hat und denkt, ach Mensch, da könnte ich mal, da müsste ich mal. Und über die Jahre macht es ja ein schlechtes Gefühl, weil man trägt das nur mit sich rum und denkt die ganze Zeit, oh Mist, da könnte ich mal, da müsste ich mal und der hat. Und dieses Buch auf ganz kurze Art und Weise, weißt du, zack, ah. Zum Beispiel bei mir war es so, ich habe es gelesen und ich wusste, zack, ah, ich kann mir die Immobilie gar nicht leisten. Perfekt. Ja. Zum Beispiel. Super gut. Also zumindest die Immobilie, wo ich denke, also so Schloss ist nicht drin, Antonio, sag ich dir.
Ich habe heute gelesen, glaube ich, in der Zeit, Janosch ist jetzt 90, 95 oder sowas geworden.
Ja.
Der Zeichner und
ja.
War wirklich stilbildend für viele Generationen.
Ja.
Und er hat geschrieben, es ist so schön, wenn man zu merken, dass man so wenig braucht, um glücklich zu sein. Also wie man wenig auch man ausgeben muss, um glücklich zu sein.
Na klar,
eigentlich.
Voll.
Und voll. Das fand ich auch das fand ich einen geilen Finanztipp.
Ja, aber das sind zweierlei paar Sachen.
Ich weiß, ganz klar.
Da bin ich konsequent. Es sind zweierlei paar Sachen. Wenn du 70 bist und gar keine Kohle hast, dann sieht die Welt anders aus. Das sage ich dir.
Ja, ja.
Dann sagst du, also klar, ne? Ich glaube, wir sind beides Menschen, die nicht in Saus und Braus leben.
Nee.
Aber wir können es auch gar nicht. Wir müssen auf unsere Finanzen extrem gucken. Auch was das Du angeht, das kann man hier mal sagen. Ne?
Ja.
So, aber man sollte natürlich trotzdem nicht komplett naiv durchs Leben gehen. Ich finde auch, zum Beispiel in unseren 20ern, ne, da waren ganz andere Sachen dran. Und ich finde das bis heute komplett suspekt, wenn plötzlich 20-Jährige anfangen, von ihrer Rente zu reden. Ja, oder wenn allgemein dieses Thema Geld so überhand nimmt und dann zu abendlangen Diskussionen führt oder man sich Gespräche, also ist ja gerade in unserem Alter, krieg ich dann immer wieder mit, wie groß dieses Thema Geld ist. Und um Himmels Willen, also da bin ich ganz froh, dass wir andere Themen haben und dass das bei uns eine nebengeordnete Rolle spielt. Aber es spielt natürlich eine Rolle und man sollte natürlich nicht da, gerade als Musiker, nicht komplett naiv über 50 Jahre sich verhalten. Ne?
Ja, ja.
Und ich finde, dieses Buch ist großer Tipp, aber das habe ich ja schon lange durch. Das hat ja nichts mit den Fans zu tun.
Ey, ist Wahnsinn. Gehabt. Wir sind sehr, sehr viel gesprungen. Ich hoffe, man konnte uns trotzdem einigermaßen folgen.
Von Steinen über Wien zu Finanztipp.
Und Janosch. Ich würde einfach vorschlagen, wir gehen zur nächsten Kategorie, oder?
Ja, Antonio, wir haben wieder eigentlich schöne Fragen zugeschickt bekommen.
Mhm.
Eine will ich noch stellen, weil sie schließt so ein bisschen an dieses Thema gerade an.
Okay.
Und zwar wurden wir gefragt von Tabea aus Rotterdam. Sie hat uns geschrieben auf Deutsch, was den Eindruck hinterlässt, dass sie in Rotterdam lebt, aber wahrscheinlich aus Deutschland kommt. Und sie hat uns geschrieben, dass wir erzählen, dass wir von unserer Musik leben können. Und sie fragt, wie lange es gedauert hat, bis das so war. Wann kam der Punkt, dass ihr gut davon leben konntet? Brauchte das einen Mindswitch oder ging das allmählich? Welche Rolle spielte hier das Aufbauen eines Netzwerkes an einem festen Ort und über Deutschland verteilt oder vielleicht die Notwendigkeit ab dem Moment, dass auch Kinder mit dranhängen?
Das ist interessant, weil ich mich damit ja auch viel beschäftigt habe mit, wie hat das Mozart gemacht oder Beethoven?
Ja, ja, ja. Wie haben die das gemacht?
Mozart hat unglaublich dekadent gewohnt zum Beispiel.
Mozart war aber einer der ersten freischaffenden Musiker, ne?
Kann man so mit schon fast sagen, ja.
Ja, weil bis dahin war es üblich, dass Musiker, Komponisten am Hof angestellt waren, zum Beispiel.
Oder bei der Kirche.
Genau, aber nicht freischaffend.
War fast einfach kaum möglich, ne? Aber Mozart zum Beispiel, wenn man das Verhältnis setzt, er hat, glaube ich, 490 Gulden für eine seiner repräsentativsten Wohnungen mitgezahlt in Wien.
Ja.
Und seine Hausmarkt hat 12 Gulden im Jahr verdient. Ja,
klingt viel. 490, durch das Wort Gulden, denke ich, ist
es
schon
nicht,
sehr
Gulden
viel
waren.
Wahrscheinlich.
Es ist ja auch viel das Halbwissen, aber schreibt mal rein, wenn es falsch ist. Aber ich glaube, es waren 490 Gulden.
Ja.
Und die Hausmarkt,
ja,
die hat 12 Gulden im Jahr verdient.
Ach du Scheiße.
Also da sieht man mal die Relation.
Oh
also
Gott.
Es muss unglaublich teuer gewesen sein. War eine Vierraumwohnung mit 2 zusätzlichen Kammern, Dachboden und Keller.
Also Mozart hätte Finanztipp mal lesen müssen.
Ja, und Mozart hat auch einfach davon profitiert, wenn es gut lief.
Ja.
Es gab aber auch Phasen, wo er eine Oper rausgebracht hat, wie zum Beispiel, ich glaube, die Hochzeit des Figaro.
Ja.
Lief gar nicht gut. Schon die Premiere nicht, weil das eben ein Stück war, was damals verboten war.
Ja.
Und hat sich dafür stark gemacht, dass der trotzdem diesen Stoff behandeln darf.
Ja.
Und der Adel hat gesagt, so, na, das ist ein Thema, das geht nicht.
Lief nicht auf Spotify.
Genau. Und er hatte dann natürlich Phasen, wo er wahnsinnig gut verdient hat, aber hat auch ganz viel in Glücksspiel reingesteckt.
Ja.
Also.
Natürlich, was man dann so macht, wenn man Geld hat.
Ja, genau. Ja. Aber Franz Schubert zum Beispiel,
genialer
Komponist, sehr zeitig leider gestorben, hat ganz, ganz ärmlich gelebt.
Ja.
Ganz ärmlich. Immer mit Freunden zusammen.
Ja.
Hat nie eine eigene Bude gehabt.
Okay.
Und so.
Also wir sind die Mischung aus Schubert und Mozart. Das klingt doch toll.
Ich würde auch sagen.
Ja.
Ja.
Wie ist es denn jetzt bei uns eigentlich gewesen? Wie war es bei dir?
Oh, ich weiß das alles nicht mehr so richtig.
Also dann beantworte ich es für dich.
Mach du mal. Ich habe immer Mucke gemacht, man hat immer dafür Geld bekommen und es war irgendwie so, dass man davon leben konnte. Und von richtig, dass man sagt, man lebt nur noch von eigener Musik, ist eigentlich erst seit 2023, 2022.
Ja, das
möglich.
Ist die jüngere Vergangenheit, voll.
Genau. Davor habe ich noch bei Clusone in der Band gespielt, da hat man einen wahnsinnigen Teil dann mit anderen Künstlern zusammengearbeitet und noch weitere Gigs gespielt und dann war das Duo vielleicht, sag mal, das ist ein Drittel oder ein Viertel.
Ja.
Des jährlichen Umsatzes betraf und ab 2023 war es so, dass ich alles andere abgesagt habe und gesagt habe, ich mache nur noch das Duo und seitdem ist es bei mir so, dass ich eigentlich zu 98 bis, sag mal 95% eigentlich vom Duo lebe.
Ja.
Der Rest gibt es eigentlich gar keine groß anderen Einkünfte.
Total. Also
ich bin sozusagen pleite.
Ja. nein, letztendlich kann man sagen, dass wir hatten das große Glück, dass sich das sehr homogen bei uns entwickelt hat.
Ja.
Wir haben das schon mal beschrieben, auch zum Thema Musikstudium, dass das kein Studium ist, wo wir einfach studiert haben und danach geguckt haben, was wir machen. Das waren praktisch die Übergänge zwischen wir sind berufsschaffend und verdienen damit Geld und wir studieren waren fließend. Ne, man baute seine ersten Kontakte auf, wir haben angefangen, unser erstes Geld damit zu verdienen während des Studiums. Und dann muss man natürlich immer sagen, es ist diese schöne Phase und die gönne ich jedem Menschen, die passiert irgendwann zwischen 20 bis 30, wo du eigentlich zum ersten Mal Geld verdienst, noch nicht in großem Maße, aber du fühlst dich reich, weil dein Lebensanspruch noch sehr gering ist, ne? Du kommst ja sozusagen von
nichts
groß und du fängst an sozusagen dein eigenes Geld zu verdienen, du hast auch noch keine große Verantwortung, vielleicht auch noch keine Familie, ja, und das war die Phase, wo wir zum Beispiel oft im Café anzutreffen waren in Leipzig, weil wir uns eigentlich dort ernährt haben, ne, und dann, ach ja, komm, wir gehen noch mal in die Luise, zum Beispiel.
Schönste Leben, aber das, genau. Das wird mein Altersding wieder.
Naja, klar.
Auf jeden Fall. Es kann auch das Tagesgericht sein für 4,80 Euro.
Natürlich.
Hauptsache, dass man irgendwie beim Wullebub vorne eine Nudel noch kriegt.
Genau.
Aber dieses Gefühl von, man geht raus, um sich zu ernähren.
Man fühlt sich reich. Also so, und das hat irgendwie gefühlt für uns gereicht. Und man muss, das haben wir auch schon oft beschrieben, auch sagen, Lebensinhalt war damals natürlich vorwiegend die Musik. So, also es war jetzt auch die Ziele im Leben waren bei uns, kann man eigentlich sagen, wir wollten ein glückliches Leben, eine glückliche Familie, das war immer auch Ziel, und Musiker sein, die wirklich Konzerte geben, ja, und auch von Konzerten leben können. Das war der Antrieb und dem hat sich letztendlich erstmal alles untergeordnet. Und natürlich über die Jahre ist das gewachsen. Die Ernsthaftigkeit dahinter, auch die Finanzen, die das mitgebracht hat. Und was Antonio jetzt gesagt hat, natürlich in den letzten Jahren haben wir beim Duo viel Gas gegeben und können inzwischen gut von dem hier leben. Über die Jahre, und das spielt auch sicherlich für Musiker eine Rolle, steigt das passive Einkommen. So nennt man das. Also Geld, für das man nicht...
Was ist das? Ich habe keine Ahnung.
Wie was? Was passives Einkommen ist?
Ja, was ist das?
Na, passives Einkommen, mal ganz einfach gesagt, ist Einkommen, für das du nicht unmittelbar was tun musst. Also du musst jetzt nicht zum Beispiel nach irgendeine Stadt fahren, ein Konzert spielen, um eine Gage zu bekommen. Deshalb zum Beispiel, wenn du eine Ausschüttung bekommst von der GEMA, ist das passives Einkommen. Oder zum Beispiel, wenn wir...
Noch nie gehört den Begriff.
Ja, das heißt passives Einkommen.
Ach geil.
Ja, oder wenn wir zum Beispiel Geld bekommen durch Streamingdienste. Ja, also wir bekommen ja jeden Monat Geld von Spotify und Co., auch wenn das jetzt nicht die Riesenbeträge sind. Aber das ist passives Einkommen.
Ah.
Und das ist sozusagen ja ein Teil, ein kleiner Teil, also ist ein Teil unseres Einkommens, was man sich über die Jahre aufbaut, ja, weil man schreibt Stücke, die dann vielleicht im Radio kommen oder die live aufgeführt werden, natürlich auch durch uns selbst, oder wir haben Stücke geschrieben mit anderen Leuten, die dann auch wieder aufgeführt werden. Also das ist dann, das wächst über die Jahre sozusagen auch, ne, und ist kein unerheblicher Teil, der das ausmacht.
Habe ich mir noch gar nicht den Kopf drüber gemacht. Aber ja.
Guck, gut, dass wir darüber sprechen. Gut, dass es die Frage gab.
Ja, Antonio. Das sind auf jeden Fall.
Also, es waren jetzt nicht die Riesentipps dabei, aber es war vielleicht ein kleiner Einblick, wie das bei uns war. Wie gesagt, wir hatten da, glaube ich, auch am Ende großes Glück. Viele Dinge kamen zur richtigen Zeit. Wir hatten aber auch viel Geduld, auch miteinander.
Ja.
Wir hatten Geduld mit unserem Beruf. Wir haben aber auch immer Gas gegeben. Das kann man trotzdem auch sagen. Wir waren immer sehr fleißig. Würde ich so sagen.
Ganz fleißige Kaffeetrinker.
Los, Antonio, hier. Deep Talk oder Quatsch?
Nächste Frage.
Ich ziehe jetzt was.
Wir haben ja eine Kategorie Deep Talk oder Quatsch. Da schreiben wir vor der Sendung, ohne zu wissen, was der andere draufschreibt, uns vier Zettel.
Oh, Kulturbeutel. Was muss rein? Ist es eine Frage, die beantworte ich? Du beantwortest das, was du ziehst?
Ja, kann ich machen.
Ich sage euch jetzt, was in meinem Kulturbeutel drin ist. Also, Zahnbürste, Zahnpasta, ganz klar. Bisschen was für die Haare.
Ja.
Handcreme.
Ja.
Manchmal, was ich habe, ist so eine kleine Tönungscreme fürs Gesicht.
Okay.
Dass ich auf der Bühne aussehe wie 2 Jahre jünger.
Mhm.
Dass manche Leute sagen, guck mal, der Stieler, er wird, also wie sieht er wieder aus? Ich habe ihn 2024 gesehen, sieht immer noch so aus. Deshalb habe ich so eine Creme dabei. Manchmal einen Nagelknipser. Nicht viel. Kultur ist bei uns beiden, es ist überschaubar. Obwohl, du hast manchmal noch ein bisschen mehr, ne?
Ja, Kulturbeutel ist ganz wichtig, räume ich auch nie aus.
Ich manchmal noch Gesichtscreme.
Ja, ich räume den auch nie aus, denn der ist immer so schon gepackt zu Hause.
Ja?
Ja.
Achso,
ich räume meinen Kulturbeutel nie aus.
Ah, okay.
Der ist immer bereit, weil früher war es ja wirklich so, dass ich mehr unterwegs war als zu Hause.
Ja.
Da war es manchmal 180, 90 Tage, bevor wir nur noch das Duo gemacht haben.
Das macht Sinn, aber Zahnbürste packst du aus.
Nur die Zahnbürste.
Okay.
Alles andere bleibt drin.
Ja, ist gut.
Ja, irgendwie ist alles dann fertig. So, ich habe den nächsten Zettel geschrieben.
Ja.
Kann aber gar nicht so viel dazu sagen. Herbert Grönemeyer.
Happy Birthday! Happy Birthday!
Wie alt ist er geworden eigentlich?
70.
Ah.
Und zwar gestern. Am Sonntag.
So.
Ja, Herbert Grönemeyer ist gerade 70 Jahre alt geworden. Er hatte gestern sein Jubiläum. Und Antonio, du bist lustig. Wir haben eine Sendung dazu gemacht.
Ja, aber ich habe das alles schon wieder vergessen. Ich wusste nicht, dass er einen Geburtstag
wir hatte. Wir haben ein kleines Sendeformat in der Kultur, wo wir jeden Monat einer Person gratulieren zu einem runden Geburtstag. Und das war in dem Fall Herbert Grönemeyer.
Er ist so großartig. Ich habe das komplett alles vergessen.
Ja, 70. Der ist 56er Jahrgang. Ja. Und ist jetzt 70 Jahre alt geworden, deshalb Happy Birthday, das können wir dazu sagen.
Ist ein guter Typ.
Ist ein guter Typ.
Gute Einstellung.
Richtig guter Typ.
Ja.
Ja. Setzt sich auch nach wie vor sehr für Kulturschaffende ein.
Und Nachwuchskünstlerinnen.
Ja. Ganz
und
krass. Ja. Bleibt am Zahn der Zeit.
Geiler Typ.
Ja. Happy Birthday auf weitere 70 Jahre, bitte.
Bleibt auf jeden Fall standhaft. Du bist dran mit dem nächsten Zettel.
Okay.
Ich habe den Eindruck, dass wir gerade so erzählen, als würde man die Sendung 1,2-fach schneller spielen.
Ja klar, wir haben uns lange nicht gesehen. Aber pass auf, ich habe jetzt beide Zettel zusammen
gezogen.
Ja, weil einen hast du davon geschrieben, einen habe ich geschrieben.
Und was hast du geschrieben?
Ich habe geschrieben Weltmeisterschaft und du hast geschrieben FC Bayern München.
Ja.
Es geht also um Fußball, Antonio.
Ein Thema, was mich diese Woche wahnsinnig beschäftigt hat.
Wirklich, warum?
Ich habe jedes Champions-League-Spiel geguckt, abends.
Okay. Ich dachte, du warst in Wien.
Ja, trotzdem. Ich habe auch drei Bücher gelesen.
Okay. Also du hast Champions League geguckt.
Ja.
FC Bayern München hat jetzt einen Torrekord geknackt.
105
gesehen,
Tore in der Bundesliga vergangenes Wochenende.
Genau, also die Saison ist noch nicht vorbei, aber sie haben die meisten Tore innerhalb einer Saison jemals geschossen.
Es tut mir leid, ich bin Bayern München Fan.
Jo, und jetzt beendet dieser Podcast für viele.
Ja, aber es ist nicht, es ist dafür zu stehe ich einfach.
Ja.
Das ist schon seit ich wirklich 5 oder 6 bin, seitdem denke ich nur
an
FC Bayern.
Und Oliver Kahn, ich weiß noch, auch Uli Hoeneß, Uli Kahn, das waren so Leuchttürme für dich, ne?
Ich weiß nicht warum, also da war ich so 6, 7, 8, das war einfach, ich bin sogar zur Signierstunde von Oliver Kahn gefahren.
Ja, okay, dann geben wir jetzt noch eine Prognose ab, gewinnt Bayern München
die Champions League?
Die Champions League.
Dieses Rückspiel macht mir so Bauchschmerzen.
Musst du keine Sorgen haben.
Hast du das Spiel geguckt?
Ja, klar. Das brauchst du keine. Du musst dich fragen, Bayern wird im Halbfinale auf Paris Saint-Germain treffen.
Ich bin mir nicht sicher, ob Bayern das Rückspiel gewinnt.
Na, da musst du dir keine Sorgen
machen. Doch, sag ich dir.
Quatsch. Bayern kommt ins Halbfinale. 100 Pro. 100 Pro.
Bin ich mir unsicher.
Doch, komm weiter. Ist immer so.
Ja.
So,
wer wird Weltmeister? Italien? Sind ja nicht qualifiziert. Nein, wer wird Weltmeister?
Spanien.
Ich sag Frankreich.
Gut, okay. Das ist schwer, ist schwer zu sagen.
War wirklich,
am Ende wird es Brasilien.
Das glaube ich nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also Frankreich
vielleicht
oder
Portugal.
Spanien. An Portugal muss ich auch immer mal denken, lustigerweise. Da würde ich mich aber tatsächlich freuen. Das ist so eine kleine Nation, Antonio.
Das stimmt,
man muss für Portugal sein. Ich weiß, da spielt Cristiano Ronaldo und sowas. Da kann man auch geteilter Meinung sein. Aber Portugal ist so groß wie Bayern und Baden-Württemberg. Weißt du? Also, oder. Du weißt, was
vielleicht
ich meine.
Vielleicht sogar von der Einwohnerzahl vielleicht nur Bayern. Ich weiß es gar nicht.
Es 20. ist kleiner. Also, wenn die Weltmeister wären, wäre doch geil.
Ja, das stimmt.
Portugal wäre fett. Ich würde es auch England mal gönnen. Lass doch England auch mal Weltmeister werden.
Nee. Ich weiß nicht. England, das geht gar nicht.
Wie weit kommt Deutschland? Was sagst du?
Die kommen ins Viertelfinale.
Ja, hätte ich auch gesagt.
Die kommen ins Viertelfinale.
Gut. Viertelfinale ist doch gut.
Verlieren dann gegen
Chile.
Ich weiß gar nicht, auf wen sie treffen könnten.
Keine
aber
Ahnung.
Jemand wie Frankreich, Argentinien oder Spanien.
Okay.
Wieder.
Gut.
Verlieren sie.
Finde ich gut. Okay, Antonio.
Finde ich gut.
Nee, da kann man doch verlieren. Das ist doch okay. Da muss man nicht so ein Gewese draus machen. Antonio, wir kommen zur letzten Kategorie. Duschlieder Pikachu.
Ja, was hast du mitgebracht, Sasch?
Antonio, ich habe was mitgebracht ohne Saxophon.
Sehr schön.
Und ich habe was mitgebracht als Hommage an Herbert Grönemeyer.
Ah ja, stimmt.
Ja, weil er wird ja, wie wir gelernt haben, ist er jetzt 70 Jahre alt und ist noch in seiner Geburtstagswoche.
Ja.
Und deshalb habe ich mitgebracht einen Titel Warum von seinem Album Tumult. Ein wunderschöner Titel, aber gespielt von mir selber. In einer Solo-Piano-Version. Warum?
Eigentlich sowas sollte verboten werden.
Wieso denn?
Du hast die ganze Zeit entweder Duschlieder, Lukaku-Lieder, alle 3 oder 4 Wochen, wo ich sage...
Ja klar, es ist unsere Playlist.
Aber wir müssen doch mal was präsentieren, was man zu Hause hört und denkt so, du hörst doch nicht die ganze Zeit unsere Musik.
Nee, aber die Leute sollen doch, dann hören die vielleicht warum und fragen sich warum. Nein, aber es ist eine schöne Version und weil ich dieses Lied so schön fand, habe ich daraus eine Solo-Piano-Version gemacht und es gibt's auf Spotify.
Okay, ich habe von...
Unter Du, Stieler.
Ich habe was von Beethoven mitgebracht.
Okay.
Auch ein Klavierstück.
Ja, geht es jetzt lange?
Nee. Das ist der zweite Satz von der Klaviersonate Nummer 8 in C-Moll. Die ist unfassbar, kennt jeder.
Ja, okay.
Wirklich Weltmusik. Und die heißt, also diese Klaviersonate heißt Pathetik.
Ja.
Es ist ein ganz,
die ist bekannt.
Die ist 1798 wo entstanden?
Ja, na, in Wien.
Ja, natürlich.
Natürlich.
Und ich habe was mitgebracht, eine tolle Aufnahme von Wilhelm Kempff.
Okay.
Die ist wirklich richtig toll. Die tiefste Aufnahme ist, glaube ich, aus den 1950er Jahren, aber da ist sie halt noch Mono aufgenommen worden.
Okay.
Und ich habe eine Version aus den 60ern mitgebracht, wo sie eben Stereo aufgenommen wurde. Dadurch ist sie so ein bisschen klarer, ein bisschen kontrollierter, aber ist ganz musikalisch gespielt.
Okay.
Und finde es einer der besten, es ist eine wunderbare Aufnahme einfach.
Da höre ich mir rein. Ich kenne die Aufnahme noch nicht.
Ja, es gibt unterschiedliche. Ich habe die verglichen mit so einer Gulda-Aufnahme.
Ja, da gibt es ja tausende.
Das klang echt total schräg. Auch cool gespielt, aber irgendwie, ist nicht, kommt an Gulda irgendwie nicht so ran manchmal.
Ja. Aber das ist ja das Spannende an Klassik, wenn wir schon mal beim Thema sind. Es ist ja die Kunst der Interpretation.
Voll.
Nicht wahr? Und insofern lohnt es sich tatsächlich mal, auch über die verschiedenen Jahrzehnte zu hören, wie man auf welche unterschiedliche Art und Weise bestimmte Stücke interpretiert wurden.
Ja.
Ne? Das ist immens. Das ist, also das finde ich immer wieder erstaunlich.
Ich finde es auch krass bei solchen Pianisten wie Friedrich Gulda zum Beispiel.
Ja.
Wie unterschiedlich das klingt von Epoche zu Epoche oder beziehungsweise in seiner Epoche gesprochen, als er jung war und später dann hin.
Ja.
Oder wie solche großen Charaktere wie Barenboim das interpretieren.
Ja.
Der das, wo es sehr, sehr klar und analytisch zum Beispiel klingt bei dem, finde ich manchmal. Ich habe zum Beispiel als Kind von ihm die Kinderszenen geliebt von Schumann.
Ja.
Also die hatte ich als CD und die kenne ich auswendig, wie er das spielt.
Ja.
Und dann erst später habe ich sie von Horowitz gehört und dachte, wow, ich muss heulen.
Ja.
Und was das für eine andere Tiefe plötzlich für mich hatte und so. Obwohl es das gleiche Stück ist.
Ja.
Total irre. Was das kann, Musik, ist toll.
Ist eine gute Mischung. Herbert Grönemeyer und Beethoven auf unserer Playlist.
Der zweite Satz, den zweiten Satz habe ich gerade draufgepackt. Den nennt man, also das ist der langsame gesangliche Satz, also der Adagio. Cantabile.
Ja.
Cantabile.
Sehr schön.
Und finde ganz besonders die Adagios von Beethoven ganz besonders. Ja.
Schön, also jetzt sind wir in die Woche gestartet. So, jetzt ist es da.
Ja.
Wir haben schon drüber geredet. Wir sind wieder unterwegs ab Mittwoch. Kommt gerne vorbei, wenn ihr in der Nähe wohnt von Erlangen, Frankfurt und Potsdam.
Halle ist ausverkauft, schon lange.
Ja, für Potsdam wird's knapp, aber kommt rum. Wir kriegen euch noch rein, sonst boxen wir da die Stühle wieder raus.
Und Woche drauf in Bottrop, da sind noch ganz wenig Tickets verkauft. Der einzige Ort, wo man sagen kann, da ist gerade mal die Hälfte weg.
Ja, Bottrop und Stila Lucaccio, das muss noch warm werden. Wir gucken, ob das gelingt. Und Antonio, wir machen jetzt, es ist Montag, machen wir jetzt Musik. Wir arbeiten weiter an unserem neuen Album.
Los.
Ich bin nämlich heiß. Was war das wieder für ein Ritt? Sag mal, da fangen wir an mit...
War es zu viel durcheinander? Ist egal.
Das ist ein Start in die
Schreibt einfach drunter, so ist das Leben manchmal. Wenn man seinen besten Kumpel wieder trifft, dann muss man sich erstmal alles an den Kopf klatschen.
Aber wir sind wieder gut, sind gut reingestartet.
Vollkommen. Und ich würde Folgendes vorschlagen. Ihr bewertet den Podcast, ihr gebt uns einfach mal 5 Sterne von 5.
Ja.
Weil das hilft uns.
Ja. Wir brauchen 5 von 5 Sterne für den Podcast.
Und folgt
wir brauchen
uns bitte.
Den Goldbarren.
Und teilt ihn. Den Podcast. Nein, das Goldbarrenzeug, das ist alles nicht so wichtig.
Ja, damit.
Wir haben,
ohne Mist, wenn jetzt jemand zuhört, der einen Goldbarren uns schenken will, dann kannst du den nicht wieder ausladen.
Ja,
du kannst nicht sagen, komm nicht auf die Party.
Du machst das finanzielle Ding. Ich frage dich dann später im Alter, ob du mich zum Kaffee einlädst.
Ja.
Weil ich habe dann alles nicht mehr. Ich werde auch wahrscheinlich nicht ganz so alt, aber dafür.
Ja, dafür glücklich. Und mit viel Kaffee. Ich habe jetzt richtig Hunger. Weil sie so viel über diese Cafés gesprochen haben.
Beethoven hat wahnsinnig gerne Kaffee getrunken.
Ja.
Und er hat es lustigerweise verbrieft. Er hat geschrieben, wie viele Kaffeebohnen es sein müssen am Morgen für den Tagesgebrauch.
Der hat die Kaffeebohnen abzählen lassen,
hat
bestimmt.
Er hat abgezählt, selber, 60 Stück.
Oh Gott.
Und dann hat man jetzt nachgemessen und hat erfahren, dass das die perfekte Menge ist wie für einen guten Espresso.
60 Bohnen. Das ist aber schon ein bisschen spießig.
Der Typ
das
war,
geht mir zu weit.
Der
das
Typ
sag
war crazy,
ich dir.
Was das betraf.
Das geht mir zu weit.
Das ist wirklich geil.
Ja.
Ich liebe diese Geschichten. Ach, Wien.
So, Antonio.
Wien bleibt Wien, würde ich sagen.
An die Tassen.
Macht's
jetzt
gut.
Jetzt wird hier Mucke gemacht.
Tschüss.
Tschüss.
Gute Woche. Das war ein Durcheinander.
Tschüss. Geil. Tschüss.